Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr heute gekommen seid. Und wir möchten heute über Gottes Wort nachdenken. Und ich lade damit auch herzlich jene ein, die noch keine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben, die vielleicht immer noch hier sitzen, aber vielleicht in Gedanken noch in der Welt sind, dass sie sich heute Gedanken machen über Gottes Wort und dass sie das auch ernst nehmen, was Gott sagt. Dieses Buch ist von Gott inspiriert. Also wir versammeln uns nicht, weil wir glauben, dass das einfach ein nettes Buch ist, das uns schöne Geschichten erzählt. Es gibt viele schöne Geschichten auf der Welt. Ich kenne sie noch von meinen Eltern und von Oma und Opa. Aber wir wissen bei der Bibel ganz sicher, das ist Gottes Wort. Und Gott hat einen Plan für unser Leben. Und darum soll Gott zu dieser Gemeinde heute sprechen. Aber auch wirklich, fühl dich persönlich angesprochen, der du hier bist. Und mach dir wirklich mal Gedanken über das, was dir Gott uns sagen möchte. Und ich möchte heute über einen einzigen Bibelvers sprechen. Aber ich bin mir auch sicher, dass ich den nicht komplett heute beenden werde, weil der ist für mich so tiefgründig, dass ich sage, Gott hat uns heute was zu sagen. Und dieser Bibeltext befindet sich in Apostelgeschichte 2, oder dieser Bibelvers. Und bevor ich den Bibelvers nenne, vielleicht etwas zu dem Hintergrund. Wir wissen, dass Gott die Gemeinde, die bis heute existiert, und wir sind ein Teil seiner Gemeinde, die wurde gegründet vor ungefähr 2000 Jahren. Und wir finden das in Apostelgeschichte 2. Und da geht es um diese große Predigt von Petrus. Und dort ruft Petrus die Menschen auf, Buße zu tun, an Jesus zu glauben, umzukehren von ihren Sünden, damit Frieden entsteht zwischen Gott und den Menschen. Und wie das so auch ist in der Welt, manche hören das Evangelium und glauben dem Evangelium und andere hören das Evangelium und glauben dem Evangelium nicht. Das hat es damals gegeben, das hat es vor 500 Jahren gegeben, das hat es gestern und es wird es auch immer wieder so geben. Und darum sagte Jesus einmal, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Ganz sicher haben wir alle Ohren, ganz sicher haben wir alle Augen. Aber irgendwie redet Jesus doch von anderen Augen und von anderen Ohren, von den geistlichen Ohren, von den Augen, die wir brauchen, um Gott zu erkennen. Und darum sagt Jesus, wer Ohren hat zum Hören, der soll sie benutzen, der soll gut hinhören. Und dieser eine Teil in Apostelgeschichte 2, Vers 37, da heißt es, es drang ihnen durch das Herz. Und das passiert mit Menschen, die wirklich erkannt haben, wer Gott ist. Eines Tages hat Gott zu deinem Leben geredet. Und das macht Gott an erster Stelle durch sein Wort. Es gibt natürlich auch andere Wege, wie zum Beispiel durch eine Predigt. Aber das Mittel, wie Gott eben ja unsere Herzen erreicht, das ist sein Wort. Heute kann jeder die Bibel kaufen. Wahrscheinlich haben alle, die hier sind, eine Bibel zu Hause. Und hier will Gott reden. Und hier heißt es durch diese Predigt von Petrus, als sie das hörten, drang es ihnen durch das Herz. Da ist etwas passiert. Das war etwas anderes. Es war nicht einfach eine gute Nachricht. Es war nicht einfach etwas Schönes, sondern da ist etwas passiert. Und das ist anders. Das ist anders, wenn Gott zu unseren Herzen redet und es heißt, es dringt durch. Dann ist das ein anderes Erlebnis. Dann ist das nicht einfach etwas Emotionales und morgen habe ich das vergessen. Und Gott lässt einen nicht mehr in Ruhe und das ist gut so. Und ich hoffe, dass der Herr dich nicht in Ruhe lässt und du heute nicht gut schläfst und du aufstehst und Buße tust und Jesus dein Leben gibst. Weil das ist, was Gott hier tun möchte. Und dann wurde die Frage gestellt, was sollen wir tun? Und das ist eigentlich eine sehr gute Frage, auch wenn Menschen zum Glauben kommen. Sie fragen, was soll ich jetzt tun? Also und jetzt? Und dann war die Antwort ganz klar. Buße tun, glauben, umkehren, leben, Jesus Christus geben. Und das haben diese Menschen gemacht. Und Glaube in der Bibel bedeutet Vertrauen. Glauben in der Bibel bedeutet nicht, ich glaube, irgendwas passiert morgen, also so vielleicht. Sondern in der Bibel, wenn die Bibel im Griechischen von Vertrauen oder von Glaube redet, meint sie so einen Ausdruck von einer tiefen Beziehung zu Gott. Und Vertrauen ist was anderes als Glauben. Also das drückt es noch mehr aus. Also wenn ein Vater zu seinem Sohn eine Beziehung hat, eine Vertrauensbeziehung, dann ist das was anderes. Und unser Gott führt eine Beziehung zu uns und wir zu ihm auf Basis von Vertrauen. von Nähe. Und das ist, was die Bibel sagt mit Vertrauen. Und die Frage, die man sich stellen muss, auch als Christ heute, vertraue ich Gott und seinem Wort? Weil darum geht es heute. Und heute geht es um einen einzigen Bibelvers, über den wir uns die Gedanken machen. Und da wird uns ja überliefert, dass die Gläubigen das Wort Gottes angenommen haben, sie vertrauten auf das Wort Gottes und sie ließen sich taufen. Und das ist die Reihenfolge in der Bibel. Glaube, Vertrauen auf Jesus Christus und Taufe, das ist unzertrennlich. Und das können wir auch nicht vertauschen übrigens. Wir können nicht sagen, ja, Taufe und irgendwann Glaube. Ja, wozu die Taufe? Also die Taufe muss ja auf irgendwas hinweisen. Also die Taufe weist ja nicht auf meinen Unglauben hin. Die Taufe weist ja auf meinen Glauben hin. Wir haben eben gebetet für ein Ehepaar und dieses Ehepaar war wahrscheinlich beim Standesamt und dort sollten ja die Eheringe symbolisieren etwas. Ja, und dieses Symbol bedeutet, ich gehöre diesem Mann und dieser Mann sagt, das ist meine Frau. Okay, die Entscheidung, die ist ja schon vorher getroffen worden. Man ist ja nicht morgens aufgestanden und hat gesagt, also heute Standesamt, ich glaube, heute heiraten wir. Also die Entscheidung ist ja vorher getroffen worden. Aber zu einem bestimmten Tag, zu einem bestimmten Moment hat man das symbolisiert mit einem Ehering. Und so ähnlich beschreibt die Bibel den Glauben, der in unserem Herzen ist und die Taufe, die sichtbar wird für alle Menschen. Das Ja-Wort ist vorher getroffen worden, symbolisch drückt man durch den Ehering aus und vor der Gemeinde und der Gesellschaft, wir sind ein Paar. Und man geht nicht vorher zum Standesamt und sagt dann irgendwann, vielleicht heiraten wir in der Zukunft. Das passt nicht. Und dass wir diese Reihenfolge nicht vertauschen und die Dinge durcheinander bringen. Und jetzt komme ich zu diesem Bibelvers, der steht in Vers 42. Nachdem sie geglaubt haben und sich taufen ließen, sagt uns die Bibel etwas über die Gemeinde Gottes. Also auch über uns heute. Das ist ja der Maßstab. Vers 42. Sie, also die Gläubigen, blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also zum Christenleben gehört mehr dazu als nur, ich glaube. Es gibt ja manche, die sagen, ich glaube, aber da passiert ja noch nicht mal was. Also die bleiben dieselben, wie sie schon vorher gewesen sind. Okay, jetzt sagt jemand, ich glaube wirklich. Sagt die Bibel, gut. Die Bibel sagt, wer glaubt, der soll getauft werden. Habe ich getan. Was muss ich jetzt noch tun? Es geht nicht darum, dass wir Gott beeindrucken durch Tun und Werke, und das steckt manchmal in uns drinne, dass wir versuchen, aus unserer eigenen Leistung heraus Gott zu erreichen. Ich habe doch schon getan, sagen manche. Manche sagen, ich gehe so oft in die Gemeinde und das ist gut. Manche sagen, ich bin schon seit 40 Jahren in der Gemeinde. Ich bin geboren in einer christlichen Gemeinde. Ich habe Menschen gesehen, die sind in einer Gemeinde geboren und die sind immer noch nicht gläubig. Bis heute. Das gibt es. Und es schaffen sogar Menschen, unter dem Radar zu gehen. Die sehen fromm aus, die reden fromm, die leben auch fromm, christlich, ja, fromme Sünder. Und eine wirkliche Entscheidung für Jesus haben sie immer noch nicht getroffen. Auch das gibt es. Es soll sich einfach jeder angesprochen fühlen, der sich angesprochen fühlt. Aber wahre Beziehung, das ist ja das Wort Vertrauen, wahre Beziehung, eine wahre lebendige Beziehung zu Gott, die besteht aus mehr als nur ich tue etwas, sondern ich will Gott dienen. Was muss ich tun? Also es gibt einmal den Sklaven, der sagt, okay, Pharao, was muss ich tun? Weil ich muss ja tun. Oder der aus sich heraus sagt, Herr, wie kann ich dienen? Zeige mir meinen Weg. Und das ist ein Unterschied. Das ist Leidenschaft. Und die Bibel sagt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das waren die ersten Christen. Die lebten nicht von Hören und Sagen. Und lass es mich so ein bisschen offen sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Menschen nur noch von Hören und Sagen leben. Wir sind gar nicht so klug, wie wir denken. 2023, wir werden immer schlauer, mehr Technik, mehr Internet, Fortschritt, die Autos, die fahren schon alleine. Also ich bin vor einigen Tagen das erste Mal so ein Superauto gefahren. Das war sehr unangenehm für mich, muss ich zugeben, weil das war für mich kein Auto. Das erinnerte mich irgendwie so an meine Kindeszeit auf der Kirmes, dieser Autoscooter. Man gibt halt Gas und hört trotzdem nichts, ne? Ganz komisch, elektrisch alles. Und das Auto parkt selber ein und es sah alles so merkwürdig aus, ja. und Technik ohne Ende. Aber wisst ihr, wir haben uns zurückentwickelt. Was Gottes Wort angeht, wir haben uns zurückentwickelt. Was die moralischen Dinge angeht, wir haben uns zurückentwickelt. Was bringt das beste Handy, wenn wir moralisch nicht mehr in der Lage sind, den anderen wahrzunehmen? Wenn ich sehe, Bushaltestelle und Züge und in der Stadt, wie Jugendliche an Älteren vorbeigehen, kein Respekt, oder zum Beispiel wie Kinder mit Älteren sprechen, es gibt keine Hierarchien mehr, es gibt keine Ordnung mehr. Und da frage ich mich, sind wir wirklich so fortschrittlich? Also für mich persönlich nicht, und Fortschritt ist ja auch immer relativ, ne? Moralischer Fortschritt, das ist das, was Gott tun möchte, auch hier in Deutschland. Und der Grund, warum Deutschland zerfällt, ist nicht, weil wir schlechte Autos haben und weil eure Häuser nicht massiv gebaut wurden. Der Verfall Deutschlands liegt in seinem Unglauben an Gott und in seinem moralischen Verfall. Und da, wo ein Volk moralisch verfällt, ist der Untergang 100% besiegelt. Es geht nicht anders. Und darum sagt die Bibel im Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten vergeblich die daran bauen. Und wenn der Herr nicht die Stadt behütet, es kann diese Stadt sein, das kann Deutschland sein, das kann dieses Bundesland sein. Wenn der Herr nicht behütet dieses Bundesland, dann hüten die Wächter umsonst. Und es ist umsonst, dass ihr früh am Morgen aufsteht und sauer erworbenes Brot zu euch nehmt. All diese Sicherheitsmaßnahmen, schaut, wie geht das? Mehr Technik, mehr Sicherheit, aber umso mehr die Probleme. Fortschritt vom Hören und Sagen. Wir leben nur noch in den Tag. Die Bibel sagt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Was ist die Lehre der Apostel? Die Apostel waren eine ausgesonderte Gruppe vom Herrn. Und sie wurden unterrichtet unter der Hand des Herrn Jesus Christus. Sie waren also direkt an der Quelle. Sie hörten, sie lebten und sie glaubten an Jesus Christus. Und Johannes drückt das in 1. Johannesbrief so aus. Und er sagt, was unsere Augen gesehen haben und was unsere Hände betastet haben. Das Wort des Lebens ist ja erschienen. Und wir dürfen heute zurückgreifen auf die beste Quelle, auf Zeitzeugen, auf Augenzeugen. Und das ist gut, dass wir ein Wort haben, das eine Beziehung hat zum lebendigen Gott. Das ist nicht ein Buch geschrieben, irgendwann kam irgendein Guru und der hat dann geschrieben, ja, ich habe in einem Traum gesehen und vor 200 Jahren, sondern das sind Augenzeugen. Die Überlieferer der Bibel waren von Gott inspiriert. Sie erlebten Gott, sie hörten Gott. Und das ist wichtig, dass wir im Rahmen und in der Lehre der Apostel bleiben. Und wisst ihr, es gibt so Extremfälle in der Bibel, die uns gezeigt haben, wie schlimm es ist, wenn Christen den Rahmen verlassen. In Galaterbrief zum Beispiel, wir dürfen aufschlagen, da ging es um so Lehren und Aussagen wie, wir können durch Werke und durch das Gesetz gerettet werden. Mit Gesetz hier in Galaterbrief ist gemeint die Tora, also das Gesetz Mose. Damit leitet Paulus ein in Vers 6 und er sagt, mich wundert, und manchmal wundert es uns auch, wie es in unserem Leben so steht und wie es sich so verhält in der Welt und manchmal auch in der Gemeinde. Und Paulus war, er sagt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren wollen, sagt Paulus. Und das Evangelium von Christus verdrehen. Und jetzt sagt er, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch eine andere Botschaft bringen als die, die wir euch gebracht haben, der sei verflucht. Und das ist natürlich ein Extremfall. Warum? Weil hier ein grundlegendes Element, eine grundlegende Lehre des christlichen Glaubens angegriffen wurde. Und das war die Gnade Jesu. Und ich möchte euch sagen, ihr seid aus Gnade erlöst. Ist das nicht schön? Aus Gnade erlöst. Wir sind erlöst, weil Gott es getan hat, weil er uns durch sein Blut erkauft hat und weil wir Gott nur aus Liebe geben können. Wir können Gott nicht geben und ihn umstimmen. Wir sind aus Gnade erlöst. Und da sind manche in Galatien aufgetreten und haben gesagt, nein. Das waren Leute aus dem jüdischen Hintergrund. Sie hingen an das Gesetz Mose und an das Alte Testament. Und das ist wichtig, auch wir hängen an Mose und das Alte Testament. Aber nur in der richtigen Beziehung. Und Paulus sagt, das geht gar nicht. Ein Evangelium ohne Gnade, ein Evangelium durch Werke gerettet, das geht gar nicht. Und wenn wir, schaut mal, und hier schließt sich Paulus selber mit ein. Paulus selber sagt, auch ich, wenn ich irgendwann euch ein anderes Evangelium bringe als das, was euch verkündet worden ist, das sei verflucht. Es sei verflucht, und das wiederholt er zweimal in diesem Abschnitt. Verflucht. Und das ist wichtig, dass wir die Glaubensgrundlagen der Gemeinde behalten. Dass wir sie nicht abgeben. Dass wir in die Gemeinde kommen und sagen, das ist so, nah am Wort Gottes, nah an der Bibel. Und wenn jemand nicht einverstanden ist, dann gibt es da draußen genug Möglichkeiten. Aber die Leute, die hierhin kommen, die wollen das hören. Und das ist wichtig. Wenn ich zum Beispiel ins Fußballstadion gehe, dann möchte ich Fußball sehen und nicht Ballett. Ja, Ballett gibt's woanders. Man kann auch woanders hingehen. Das Problem, was wir heute haben, ist, wir haben aus der Gemeinde Gottes, manche haben das so gemacht, einfach Weltgemeinde gemacht. Und da frage ich mich manchmal, warum? Draußen gibt's doch die Welt. Also wenn jemand zu dir kommt, dann will er doch genau eben nicht die Welt haben, sondern etwas anderes hören. Dann tue und sage das, was die Bibel überliefert hat. Und da warnt die Bibel hier ganz vor diesen extremen Dingen. Aber wisst ihr, die Bibel ist nicht nur dazu da, um uns zu sagen, pass auf, und das ist ihr Lehre und das ist Wahrheit, sondern die Bibel möchte unsere Sinne verändern. Wisst ihr, gestern, wo ich so über den Bibeltext nachgedacht habe, habe ich zufällig einen Bibeltext gelesen aus Epheserbrief 4, Vers 16. Und ich möchte vorlesen, weil das so wunderbar genial passt in diesen Zusammenhang. Da redet die Bibel, wozu es wichtig ist, dass die Gemeinde zusammenkommt, weil es geht ja auch hier in diesem Abschnitt um Gemeinschaft, es geht um Zusammenkünfte, es geht um Gottes Wort. Wie sagt die Bibel in Epheser 4, Vers 16, von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ich habe das gestern einem vorgelesen, der so, ich muss das paar Mal lesen. Ich habe gesagt, wir können das gemeinsam machen. Und wisst ihr, hier heißt es, von ihm aus vollbringt der ganze Leib. Das dürfen wir niemals vergessen. Und wenn ihr eine Überschrift habt für eure Gemeinde, dann kann das ungefähr so lauten, von ihm aus vollbringt die Gemeinde all das, was sie tut. Durch Jesus Christus. Und wisst ihr, wir vergessen das manchmal. Und das ist normal, das passiert mir auch. Wir vergessen, dass durch Jesus Christus die Gemeinde getragen wird. Dass er die Grundlage dieser Gemeinde ist. Dass er die Gemeinde hindurchführt. Und dass er Bewahrer der Gemeinde ist. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib. Zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke. Wisst ihr, alle, die hier sitzen, und das ist ja das Thema Gemeinschaft auch. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Was heißt das? Da muss man auch ein richtiges Verständnis von Gemeinde haben und Gemeinschaft. Weil Gemeinschaft gibt es auch hier in der Welt. Es gibt Golfvereine, es gibt, die treffen sich zum Folklore, die Leute. Also Gemeinschaft gibt es überall. Auch Ungläubige haben große Familien. Die treffen sich heute am Sonntag zum Essen und Kaffee trinken. Wahre Gemeinschaft ist etwas anderes. Auferbaut auf Jesus Christus, durch ihn zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke. Das bedeutet, der menschliche Leib, der besteht ja aus Sehnen, aus einer Muskulatur. Wir haben einige Liter Blut im Körper, Knochen und all diese Dinge, die arbeiten ja zusammen. Und wisst ihr, ich wusste ja gar nicht, dass der menschliche Körper so interessant sein kann, bis ich irgendwann einige Krankheiten bekommen habe. Also manche von euch irgendwann im Alter, die haben gemerkt, oh, es gibt Stellen an meinem Körper, die ich wusste gar nicht, dass sie existieren. Schmerzen, die auf einmal da sind, nicht lokalisierbar. Warum? Und am Ende ist es einfach eine kleine Entzündung. Ein kleiner Muskel, der irgendwie scheinbar doch da ist, der doch wichtig ist. Es kann eine Sehne sein, eine Sehnenentzündung, die dich Monate aufhält, die nicht heilt. Es ist eine Sehne, von der du gar nicht wusstest, dass sie da ist. Also diese Sehne will sagen, ich bin da. Du musst mich registrieren, so ungefähr. Und wisst ihr, in der Gemeinde ist das ja so. Wir haben scheinbar auffällige Christen im Positiven und dann haben wir so die Christen, die in der Gemeinde nicht auffallen. Das ist so wie mit dem kleinen Finger und der große Finger. Es gibt den Arm und dann gibt's irgendwo, keine Ahnung, Fingernagel. Ich sag das mal so. Dann gibt's einmal das Gehirn und dann gibt es Organe, die kennen wir vielleicht gar nicht. Wir kennen nicht unbedingt die Funktion aller Organe. Aber wisst ihr, was Gott sagt? Das ist alles aufeinander perfekt abgestimmt. Das ist alles wichtig. Klein und groß sind wichtig. Und das Schöne an diesem Bibelvers ist hier, wenn es um Gemeinde geht, es steht geschrieben, durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, also wirklich in Harmonie miteinander leben, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, vergleich dich niemals mit anderen. Entweder vergleichst du dich mit dem Schlechteren und dann sagst du, ich bin gut, ich tue sehr viel. Oder du vergleichst dich mit Größerem und dann wirst du immer enttäuscht sein. Kennt ihr das? Man sitzt da und denkt sich, ach, dieser tolle Christ, dieser tolle Bruder, diese gute Schwester, die tut so viel für Gott und ich kann nicht. Gott sagt, schau auf dich selbst, weil ich werde dich bemessen nach dem, wer du bist und nicht nach dem, wer der andere ist. Wisst ihr, in einer Firma gibt's ja nicht umsonst einen Geschäftsführer, es gibt einen Abteilungsleiter und dann gibt es so unten irgendwo die Auszubildenden. Wisst ihr, wenn es irgendwann kracht in der Firma, dann wird kein Arbeitgeber, kein Geschäftsführer zu dem Auszubildenden gehen. Wisst ihr warum? Der trägt eine ganz andere Verantwortung. Das ist was ganz Normales. Der holt sich den Abteilungsleiter und setzt den hin und sagt, du hast eine andere Verantwortung. Und wisst ihr, das ist das Schöne bei Gott. Er wird dich anhand dem messen, wer du bist. Also, ihr kennt auch die Gleichnisse in der Bibel von den anvertrauten Talenten. Gott ist gerecht und er wird entsprechend, wer wir sind und wie wir denken und wie das Maß gewesen ist, wie wir konnten, wird er uns zur Rechenschaft ziehen. Und deshalb, das ist auch was Tröstendes. Die Bibel sagt, gemäß unserer Leistungsfähigkeit, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also durch ihn vollbringt die Gemeinde und er verhilft dieser Gemeinde zum Wachstum. Er, durch uns, gemäß der Leistungsfähigkeit eines jeden Einzelnen. Und das ist so gut zu wissen, Gott, schön, dass du mich nicht irgendwann mit einem anderen vergleichst, sondern das, was ich habe, das soll ich tun und ich kann nicht mehr tun, als du mir, Herr, auch anvertraut hast. Wenn es um die Überlieferung der Apostel geht, sagt die Bibel, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und für mich ist wichtig, euch zu sagen, nehmt euch Zeit, die Bibel zu lesen. Nehmt euch Zeit, über Gottes Wort nachzusinnen. Wisst ihr, und mit Lesen ist nicht gemeint, ich weiß, in eurem Umfeld gibt es gewisse Begriffe, wie zum Beispiel stille Zeit. Stille Zeit habe ich durch Russlanddeutsche kennengelernt. Ich habe gehört, es gibt stille Zeit. Was ist stille Zeit? Welche Zeit ist still und welche ist nicht still? Gibt es das überhaupt? Wann ist das? Wie lange geht das? Und ich habe das besonders in russlanddeutschen Kreisen gehört. Ich habe meine stille Zeit. Und ich habe so darüber nachgedacht, über die Jahre. Und ich habe immer noch nicht genau die Antwort gefunden auf die Frage, was ist stille Zeit. Aber ich kann euch sagen, wie meine stille Zeit aussieht. Meine stille Zeit definiere ich an erster Stelle, indem ich sage, wenn ich die Bibel lese, also wenn, dann will ich, dass Gott zu mir redet und ich will verstehen, was sagt Gott in seinem Buch. Das ist für mich ganz wichtig. Und nicht, dass ich sage, stille Zeit, 35 Minuten, jetzt die stille Zeit zu Ende. Wisst ihr, stille Zeit kann bedeuten 4 Stunden, 5 Stunden. Kann bedeuten, es wird auf die meisten nicht zutreffen. Ich erinnere mich an einen Bruder, der hat mir einmal erzählt, der hat so lange die Bibel gelesen, bis der mit seinem Gesicht auf der Bibel eingeschlafen ist. Der ist morgens aufgestanden und das war die Zeit, als er zum Glauben gekommen ist. Der hat täglich Stunden in der Bibel gelesen. Er sagte, ich konnte nicht mehr aufhören. Ich kam aus der Welt. Das ist interessant, wenn Menschen aus der Welt kommen, also für die Leute, die vielleicht aus der Welt kommen und immer noch in der Welt suchen, der hatte alles in der Welt. Er sagt, als ich das gelesen habe, ich konnte nicht mehr loslassen. Das war so anders. Und wir, die wir schon seit Jahren im Glauben sind, manche noch viel länger, wir haben uns schon auch an diesen Standard gewohnt. das ist immer noch Gottes Wort. Gott redet immer noch jeden Tag zu uns. Wir dürfen davon ausgehen, jeden Tag Gott hat etwas zu sagen, dieses Buch lebt. Und Gott möchte, dass wir stille Zeit haben, besonders, dass wir sagen, Gott rede zu mir und lass mich dein Wort verstehen. Und wichtig ist bei der stillen Zeit, dass wir nicht sagen, oh, ich habe nur noch 35 Minuten, ich muss gleich, weil das ist keine stille Zeit mehr. Stille Zeit bedeutet auch stille Emotionen. Wenn die Emotionen schon aufgewühlt sind und der Stress und die Handys und die Probleme, das ist keine stille Zeit mehr. Überdenkt das Wort stille Zeit. Stille Zeit heißt, ich nehme mir die Zeit und denke über das nach, was geschrieben steht. Was will Gott mir sagen? Und nicht das Handy direkt daneben. Das Handy, ich sehe bei manchen Leuten, es ist wie in der Kirmes, immer bunt. Da kommt eine Nachricht. Da kommt was bei Instagram. Da bei Telegram. WhatsApp. Da ein Anruf. Voice Call. Unfassbar. Die haben ihr Leben in diesem Handy drinne. Die gucken ihre Kontos. Hier, also über Handy gucken sie ihre Gehaltsabrechnungen. Versicherungen werden abgeschlossen über Handy. Also die gehen schon schlafen. Also das Handy dokumentiert deren Herz- und Pulsschlag schon. Da gibt's so Uhren, die stellt man sich ein, alles ist hier drinne. Also egal, mittlerweile, die kochen schon über das Handy. Ja, alles wird über das Handy gemacht. Stille Zeit mit Gottes Wort bedeutet, leg dein Handy weg und lass nicht von außen den Teufel oder die Welt dir die Zeit rauben mit Gott. Stille Zeit. Ich möchte etwas vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, wir dürfen aufschlagen. Da sagt uns Jesus, das Wort Gottes hier etwas über die Gewohnheiten des Herrn. Und das ist in Lukas 4. Das ist interessant. In Lukas 4, Vers 16, da heißt es, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Schabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Hier geht es um das Wort Gottes, um Schabbat und Synagoge. Für mich ist interessant das Wort Gewohnheit. Wisst ihr, Gewohnheiten haben in der christlichen Welt eher so ein negatives Image, weil Gewohnheit ist immer so Routine. Und das ist nicht mehr so lebendig, ne? So in diesem Zusammenhang wird das oft ausgelegt. Aber wisst ihr, es gibt gute Gewohnheiten. Wenn wir bewusst Gewohnheiten nachgehen, können sie uns helfen. Und eine positive Gewohnheit, die Jesus hatte, nach seiner Gewohnheit ging er am Schabbattag in die Synagoge. Es ist also gut, die Gewohnheit zu haben, in die Gemeinde zu kommen. Es ist aber auch gut, die Gewohnheit zu haben, sich bewusst Zeit zu nehmen für Gottes Wort. Alleine mit Gott nachdenken, was steht hier geschrieben? Und nicht dieses oberflächliche Bibellesen. Ich möchte auch motivieren, tiefgründiger in einen Bibeltext einzuschauen. Mal sich die Frage zu stellen, wer hat überhaupt das Buch geschrieben? Also wir sind ja eben bei Apostelgeschichte gewesen. Ihr braucht jetzt nicht antworten, aber wer hat Apostelgeschichte geschrieben? Wann wurde Apostelgeschichte geschrieben? Warum wurde Apostelgeschichte geschrieben? Was sind die Kernaussagen? Die grundlegenden Inhalte von Apostelgeschichte. Wie viele Befehle hat Apostelgeschichte? Wie viele Bindeworte hat vielleicht ein Kapitel, ein Bibelabschnitt? Also wenn ich jetzt hier Vers 16 lesen, und ist ein Bindewort. Und er kam nach Nazareth. Wo liegt Nazareth? Dass man mal guckt, wo liegen diese Orte eigentlich? Dass man sich eine Landkarte benutzt. Man hat ja das Handy, jetzt auch dann zum Positiven, dass man mal guckt. Ja, Israel, und dann gebe ich mal ein Nazareth oder Galiläa, und dann gucke ich mal, wo liegt das denn eigentlich? Wie nah oder wie weit voneinander entfernt? Was bedeuten biblische Namen und Begriffe? Und dann kann es mal sein, dass ihr für einen Bibelabschnitt ein paar Tage Zeit investiert. Und dann merkt ihr, boah, das ist so tiefgründig, da ist so viel drin. Stille Zeit kann 4 Tage am Stück dauern. Also nehmt euch diese Zeit und schaut, was Gott euch sagen möchte. Und dazu noch 1. Timotheus Brief, Kapitel 4, Vers 16. Das Wort Gottes soll nicht nur dein Denken und deine Sinne verändern, es soll nicht nur dich bewahren, Paulus sagt, es soll auch die bewahren, welche dir zuhören. Also um ein Segen für andere zu sein, so steht geschrieben in 1. Timotheus Brief, Kapitel 4, Vers 16, da sagt Timotheus, habe Acht auf dich selbst an erster Stelle und auf die Lehre. Da haben wir es wieder. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und bleibe beständig dabei. Achtet mal darauf, die Ähnlichkeit zur Apostelgeschichte 2. Beständig, fortwährend in der Lehre. Hier haben wir wieder das Wort Lehre. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Also das Wort kennen ist nicht nur ein Segen für einen selbst, ist nicht nur schön, um seine Beziehung zu Gott aufzubauen, sondern es ist ein Segen für andere. Manchmal, und so kommt es uns auch vor, sagen wir, da hat jemand mal eine Frage gehabt, aber ich konnte ihn nicht gut auf die Frage antworten. Und das wühlt uns auf tagelang. Das regt uns so auf, weil wir wissen, wir sind Boten Gottes. Ein Bote Gottes, der muss eine gute Botschaft haben. Ja, der will ja was sagen, wenn er dann gefragt wird. Und wisst ihr, wer immer wieder in der Bibel liest und sich wirklich Gedanken macht, der kann ein Segen für andere Menschen sein. Und das will Gott, dass du nicht nur dich rettest. Und hier ist mit Rettung übrigens, Rettung ist nicht immer verbunden mit Seelenheil. Ich kann mich auch selber retten, indem ich jetzt nicht vom Fenster springe. Ich kann das Leben eines Menschen auch retten, aber damit ist seine Seele nicht gerettet. Damit ist Bewahrung gemeint. Sich selbst retten vor Gefahren, vor Situationen. Wer die Bibel kennt, der weiß auch, dass er bestimmte Dinge nicht tun sollte oder wie er sie tun sollte. Aber so kannst du ein Segen für dich und für dein Umfeld sein. Und das ist wichtig. Und das ist ein Punkt. Und ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen zu kurz kommen, was die Punkte angeht. Aber so wie der Herr uns das gibt, dass Gott zu uns redet, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und dann steht geschrieben, und in der Gemeinschaft. Was ist Gemeinschaft? Und darüber haben wir gerade kurz nachgedacht. Gemeinschaft ist, wie ich erwähnt habe schon zuvor, ist nicht einfach eine Zusammenkunft. Das Wort Gemeinde in der Bibel ist übrigens ein Schlüsselbegriff. Israel wurde immer wieder im Alten Testament Gemeinde genannt. Rede zu den Kindern Israels, rede zur Gemeinde Israels. Gemeinde bedeutet eine Zusammenkunft von Menschen. Das kann der Sportverein sein, das kann auch ein Klassentreffen sein. Alles ist Gemeinde, sobald zwei Menschen zusammenkommen. Biblische Gemeinde bedeutet gegründet auf Gottes Wort. Also, deshalb gehe ich noch einen Schritt weiter. Christliche Gemeinde, Jesusgemeinde, das ist das, was die Bibel uns sagen möchte. Und die ersten Christen waren so. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Und das ist wichtig, dass die Gläubigen die Versammlung nicht verlassen. Dass sie die Gewohnheit haben wie der Herr, wie dass er am Schabbat, und er hatte übrigens noch andere Gewohnheiten, er hatte auch Gebetsgewohnheiten, zu denen kommen wir gleich, diese Gewohnheit zu haben, in die Gemeinde zu kommen. Dass wir die Gemeinde wertschätzen. Dass wir hier in der Gemeinde unsere Gedanken austauschen. Hier kann man mit anderen Geschwistern über Gottes Wort nachdenken. Wisst ihr, Gemeinde gibt's in der Bibel auch im Negativen. Im Psalm 1 sagt uns die Bibel, wohl dem Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Noch tritt er den Weg der Sünder, noch sitzt er, wo die Spötter sitzen, sondern er hat Lust am Gesetz des Herrn. Und da haben wir es wieder, beständig in der Lehre der Apostel. Er hat Lust am Gesetz des Herrn und er sinnt darüber nach, Tag für Nacht, so aber nicht die Gottlosen. Denn sie sind wie der Spreu, der vom Wind verweht wird. Und dann sagt die Bibel über diese Gottlosen, die Gott nicht kennen, sie werden nicht bestehen in der Gemeinde der Gerechten. Es gibt am Ende zwei Arten von Gemeinde. Die Gemeinde der Heiligen und die Weltgemeinde. Und hier will, dass Gott tun in deinem Leben, dass er dein Leben und deine Sinne verändert, auch durch andere Geschwister. Und in den Sprüchen steht geschrieben, da wo viele Pläne sind, kommen gute, oder wo viele Ratschläge sind, kommen gute Pläne zustande. ein Segen in der Gemeinde Gottes ist, zu hören, was haben andere Geschwister zu sagen. Das ist gut, wenn wir beten und wenn wir in der Bibel lesen und sagen, Herr, rede zu uns. Und wir verachten die Gemeinde, das geht nicht. Rede zu uns und dann kommen wir in die Gemeinde und hören heute Gottes Wort. Und ich war so froh heute. Ich bin nicht so der musikbegabteste Mensch und ich gehöre wahrscheinlich zu denen, die ohne Musik auch auskommen. Aber es hat mich von neu so berührt, wieder ein Lied zu hören, das ich so lange nicht mehr gehört habe. Und es war das erste Lied. Wie hieß das nochmal? Guck mal bitte auf den Zettel. Das ist wunderbar, das Lied. Das würde ich draußen nicht hören. Hier konnte ich durch euch, durch die Gnade Gottes, ein Lied hören, was ich so lange nicht mehr gehört habe. Und es hat mir Freude bereitet. Und so macht das Gott. In seiner Gemeinde tut er uns Freude bereiten durch sein Wort und durch den Lob und durch die Gemeinschaft Gottes. Und das ist Gemeinde. Und wir haben eben aus Epheserbrief vorgelesen, was ist Gemeinde? Gemeinde ist etwas, was Gott getan hat. Gemeinde bedeutet nicht das Gebäude hier, diese Steine. Gemeinde bedeutet nicht katholische Kirche. Gemeinde bedeutet Menschen, die Gott erlöst hat und die er zu einem Leib zusammengeführt hat. Gemeinde ist Grundlage Gottes. Er ist Haupt der Gemeinde. Und ich glaube, dass Gemeinden nur so bestehen können, wenn sie verstehen, dass Christus ist Fels der Gemeinde, Grundlage der Gemeinde, aber er ist auch Haupt der Gemeinde. Und das ist wichtig. Er bildet die Grundlage, also er ist die erste und letzte Instanz in einer Gemeinde. Und das bitte habt immer im Hinterkopf. Und das glaube ich, dass ihr das glaubt und immer im Hinterkopf habt. Aber wenn ihr den Fokus mal verliert, könnt ihr euch die Frage stellen, wer ist Fels und Grundlage der Gemeinde? Wer ist der Motor, der Antrieb der Gemeinde? Und das ist der Herr. Durch uns darf die Gemeinde aufrecht stehen, zusammengefügt zu einem Leib. Und ich habe eben gesagt, der Organismus oder die Anatomie des Menschen, die ist sehr komplex. Und es gibt manche Menschen, die übersehen wir in der Gemeinde. Oder vielleicht auch du sagst, ich bin gar nicht so wichtig wie andere. Jeder in dieser Gemeinde ist wichtig. Du gehörst zum Leib Jesu. Er hat dich erlöst und erkauft genauso wie ein anderer, der schon seit 50 Jahren im Glauben ist. Der Finger kann nicht zur Hand sprechen, ich brauche dich nicht. Und das Herz kann nicht sprechen zum Gehen, ich brauche dich nicht. Es hängt alles miteinander zusammen. Wisst ihr, bei psychosomatischen Erkrankungen, manche von euch haben vielleicht die ein oder andere Erfahrung gemacht, bei psychosomatischen Erfahrungen such immer nach dem, was am unwahrscheinlichsten ist. Psychosomatische Erkrankungen, das bedeutet, wenn die Seele plötzlich körperliche Probleme hervorruft. Zum Beispiel jemand hat Leid und Kummer, dann beklagen sich manche und sagen, Magenschmerzen haben manche. Andere bekommen Kopfschmerzen, keine Magenschmerzen. Andere sagen, meine Schulter tut so sehr weh. Aber die haben alle eines gemeinsam, negative Emotionen. Und Psychosomatik bedeutet, dass der Mensch aufgrund seiner seelischen Lasten, der Mensch sucht ein Ventil und das drückt irgendwann auf irgendwelche Bereiche im Körper. Und da suchen sich die Ärzte tot. Ah, der Magen ist in Ordnung. Magensäure passt, das ist in Ordnung. Woher kommt das? Die Wurzel ist ganz woanders. Die Wurzel ist ganz woanders. Manche Leute, die beklagen sich, die können nicht gut schlafen. Sie schlafen entweder zu wenig oder zu lange. Woher kommt das? Suche nach dem Unwahrscheinlichsten. Ich möchte nur damit sagen, es gibt manche Kleinigkeiten in unserem Leben, die wir nicht sehen und die doch so wichtig sind. Und du bist nicht unwichtig, auch wenn du nur in Anführungsstrichen eine Sehne bist. Ich habe dieses Problem seit einigen Monaten, es lässt mich nicht mehr los. Das ist das, was Gott tun möchte. Die Gemeinde auferbauen auf diese Grundlage. Ein Bibelvers noch, den ich euch mitgeben möchte in diesem Zusammenhang. Der steht auch im Galaterbrief. Da geht es um die Aufgabe der Gläubigen innerhalb der Gemeinde. Und da geht es wirklich um jeden. Und ich habe diesen Bibelvers gewählt, weil er mir in den letzten Monaten auch besonders wichtig geworden ist. Weil ich etwas beobachte, das scheint so, vielleicht liege ich bei euch jetzt falsch, aber in jeder Gemeinde, in der ich war, war es so. In Vers 2 steht geschrieben, einer trage die Last des anderen und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ich erlebe es in Gemeinden, dass eigentlich die Last der Gemeinde immer auf die Schulter von ein paar wenigen Personen fällt. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Die Aufgabe eines jeden Einzelnen ist aber eigentlich, die Last des Nächsten zu tragen. Also, er trägt meine Last, ich trage seine Last, da hinten trägt die Last und dann geht das immer so weiter. Und wisst ihr, wenn ich die Last von einem Menschen trage und einer trägt meine Last, dann ist alles wunderbar. Aber stellt euch mal vor, ein Einziger macht nicht mit, dann muss einer zwei Lasten tragen. Und wenn drei nicht mitmachen oder sogar vier und fünf oder die Hälfte der Gemeinde, dann haben wir ein Problem. Und ich gehe sogar so weit und sage, dass die meisten in der Gemeinde, also ich sag's mit, ne, das muss nicht auf euch zutreffen, dass die meisten innerhalb einer Gemeinde eher dahin tendieren, ihre Lasten auf andere abzuwerfen. Sie sind nicht wirklich Leute, die Lasten abnehmen. Aber deine Rolle in der Gemeinde, und das sehe ich auch als ganz etwas Wichtiges an, wenn es um Gemeinschaft geht, die Lasten der Nächsten in der Gemeinde zu tragen. Dass es nicht nur um unsere Bedürfnisse geht. Ich höre sehr oft immer, ich erwarte von der Gemeinde. Ich habe das in der Gemeinde so nicht gesehen. Ich werde nicht wahrgenommen. Und das kann zutreffen. Ich. Und dann sage ich, okay, ich, aber vielleicht sollst du auch einfach mal vielleicht danach gucken, wo kann ich ein Segen sein für andere Menschen? Wo kann ich vielleicht mal irgendwas beitragen? Wo kann ich eine Last abnehmen? Wo kann ich zum Beispiel etwas in der Gemeinde sehen und sagen, komm, ich mach das. Ich helfe, ich diene damit, ich schenk mal einem Menschen eine Aufmerksamkeit, den ich vielleicht vorher übersehen habe. Ne? Wir gehen ja manchmal so an Menschen vorbei oder sitzen immer nur mit denselben. Ab heute können wir auch mal vielleicht nach Leuten schauen, die wir vorher nicht gesehen haben. Das ist auch für mich Gemeinschaft, dass wir zusammenkommen auf dieser Basis. Einer trägt die Last des anderen und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist, was Jesus Christus tun möchte in unserer Mitte. Aber es ist wichtig, dass wir uns daran noch halten. Die ersten Christen, wir haben ja gelesen, wir kommen zu den letzten Punkten und ich versuche sie verkürzt wiederzugeben. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Beständig in der Lehre der Apostel. Warum wiederhole ich das? Weil ich glaube, wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir nicht, was ist wahre Gemeinschaft. Wir werden nicht verstehen, was ist wahres Brotbrechen und was ist wahres Gebet. Wenn ich das Wort Lehre oben wegmache, wer kann mir erklären, was ist wahre Gemeinschaft? Gemeinschaft gibt's in der Welt auch. Brotbrechen gibt's sogar bei den Sekten gibt es Brotbrechen, falsches Brotbrechen. Wir haben Gebete, gibt's bei Moslem auch, die beten 5-mal am Tag. Die beten auch. Juden beten, Muslime beten, Christen beten, alle beten. Okay? Aber wisst ihr, die Lehre damit, und das Leute sagen immer, du pochst immer darauf. Ich sehe, ich muss darauf pochen. Der Bibelvers selber macht das. Weil da steht an erster Stelle, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und das soll etwas bedeuten. Nur eine klare Lehre kann uns darlegen, was ist Gemeinschaft? Kann uns in der Gemeinde die Möglichkeit geben, zu richten zwischen richtig und falsch? Das soll ja nicht sein, irgendwie zum Beispiel, ja, der hat recht, weil das ist mein Neffe oder mein Schwiegersohn. Also bei uns in der Kultur gibt es sowas sehr häufig. Da geht's oft nicht um Wahrheit, auch in christlichen Kreisen. Da sage ich immer, warum stellst du dich da an die Seite? Das ist so offensichtlich. Ja, das ist der Sohn von so, ich kann nicht, wenn ich da jetzt. Ja, Wahrheit und Gerechtigkeit ist ganz wichtig in der Gemeinde Gottes. Da gibt's nicht Ansehen der Person. Wahrheit ist Wahrheit und Lüge ist Lüge. Und da steht geschrieben, beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft, im Brotbrechen und den Gebeten. Und das Brotbrechen ist ja eine wichtige Tradition der Gemeinde Gottes. Eine wichtige Gewohnheit. Wisst ihr, es gibt gute Gewohnheiten und Gewohnheiten, wo man das einfach nur noch macht. Ich möchte nicht viel über Brotbrechen reden, weil was kann ich euch beibringen? Wir wissen alle, was es bedeutet, zusammenzukommen. Wir wissen alle, dass das Brotbrechen nicht unsere Sünden vergibt, dass es uns die Wiedergeburt schenkt. Nein, das ist ein Symbol, das uns immer wieder daran erinnert, das hat Jesus getan. Er starb für unsere Sünden. Und so kommen wir zusammen. Und das hat auch übrigens mit Gemeinschaft zu tun. Gemeinschaft in Begleitung von Brotbrechen und Gebet und Bibellesen. Aber eins möchte ich sagen, wenn ihr zusammenkommt und wir das Brot brechen, erinnert euch von neu daran, was da passiert ist vor 2000 Jahren. Das ist wunderbar, was der Herr getan hat. Er hat uns erkauft, nicht mit vergänglichem Gold und Silber, sagt die Heilige Schrift, sondern es ist das kostbare Blut des Herrn Jesus Christus. Wir werden eines Tages in der Ewigkeit sein und erst verstehen, was es bedeutet, dass Jesus Christus uns mit seinem Blut erlöst und erkauft hat. Jahrhunderte musste das Volk Israel Blut vergießen. Als Vorbild, als Schatten, das Gesetz Mose, das sollte ja auf Christus hinweisen. Die ganzen Tieropfer, jeden Tag und gerade am Pessach, da sind Tonnen Blut vergossen worden. Alle Familien mussten zusammenkommen und opfern. Dann gab es noch die ganzen anderen Opfer, wie zum Beispiel Sündopfer. Es gab das Schuldopfer und so weiter und so fort. Und diese Tiere, die mussten sterben. Sündlose Tiere. In dem Sinne, Gott forderte makellose Tiere. Genauso makellos war der Herr Jesus Christus. Das waren Bilder auf ihn und wer er ist. Man konnte nicht einfach ein behindertes Tier nehmen und sagen, Herr, hier, bitteschön. Der Herr sagt, das Opfer muss vollkommen sein. Also entweder du oder das Tier. Beides darf nicht kaputt sein. Also du bist ja schon kaputt, aber das Tier musste makellos sein. Es konnte nicht einfach irgendein Tier gewesen sein. Und so war das mit dem Herr auch. Es war nicht irgendein Opfer. Es war das Opfer. Nach Johannes 1, wo es heißt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist das sündlose Lamm Gottes. Und es wurden von Mosezeit bis zum Messias 1500 Jahre ungefähr Blut vergossen, Blut vergießen. Und ich will euch nicht erklären, wie der Sünder eigentlich vorgehen musste. Und demonstrieren können wir das schon mal gar nicht. Aber ihr könnt euch das vorstellen, was es bedeutete für einen Juden, für einen Sünder, ein Tieropfer zu nehmen und dahin zu sehen und zu sagen, ich bin schuld. Das Tier musste sterben, weil ich gesündigt habe. Das macht was mit den Menschen. Und wisst ihr, wenn wir heute schauen auf das, was Jesus getan hat, das kann man nicht erklären. Ein einmaliges Opfer, das vergossen worden ist für deine Schuld und für meine Schuld. Ein für alle Mal, er hat alles gesühnt. Und daran gedenken wir, wenn wir zusammenkommen. Und das ist das, was die Bibel hier sagt, beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Es macht keinen Sinn, zusammenzukommen, weil wir es müssen. Aber demnächst beim Brotbrechen dürfen wir uns erinnern, das hat Jesus für uns getan. Sein Blut ist für uns vergossen worden. Und das ist der Grund, warum wir das machen. Und das sind wichtige Eigenschaften und Kennzeichen einer guten, gesunden Gemeinde. Ja, ich bin gläubig und ich bin getauft. Hier. Hier geht's ja erst los. Das Christenleben begann in Apostelgeschichte erst nach der Taufe. Es war nicht zu Ende mit der Taufe. Glaube, Taufe und jetzt beständiges Leben. Und das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch vom Herzen, dass wir beständig in der Lehre der Apostel bleiben, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Zum Schluss etwas zum Thema Gebet. Das ist ein Riesenthema. Ich habe mich vor einigen Jahren intensiv mit dem Thema Gebet beschäftigt, weil mich doch einige Fragen sehr beschäftigt haben. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Thema Bibellesen zu tun, weil ich glaube, dass wenn wir wenig Zeit haben für das Bibellesen, dann wird uns auch wahrscheinlich die Zeit fehlen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und wisst ihr, Gebet ist wichtig. Und auch hier sage ich, Gebet meint nicht, ich habe jetzt gebetet und mein Gewissen ist jetzt gestillt worden. Gebet ist etwas Wichtiges. Nimmt euch die Zeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und ich habe etwas von Jesus gelernt, tatsächlich gelernt, wirklich gelernt. Ich hätte es sonst nie so erleben dürfen. Und ich möchte aufschlagen, Lukas Evangelium, Kapitel 22. Das könnt ihr euch merken, und da geht es ja wieder um Gemeinschaft und da geht es ja wieder um Gewohnheiten. Lukas 22. Der Herr hatte die Gewohnheit, am Schabbat zu lesen, am Schabbat, also auch die Gemeinde zu besuchen für uns heute. Und in Lukas 22, Vers 39, da sagt die Bibel, und, schon wieder und, er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Und in Lukas 6, wir gehen zurück, es geht jetzt hier um das Thema Gebet, Stichwort Gewohnheit, in Lukas 6, da sagt uns wieder der Herr hier, in seinem Wort, in Lukas 6, Vers 12, es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Immer wieder so Aussagen wie, und er ging auf einen Berg und er betete einsam und es war in der Nacht und seiner Gewohnheit nach. Warum hat sich der Herr so zurückgezogen von Menschen? Das ist wichtig, dass ihr Ruhe braucht. Ruhe auch von Menschen. Menschen sind anstrengend. Kann man das so sagen? Menschen sind sehr, sehr anstrengend. Ich bin auch anstrengend. Auch du bist anstrengend für deine Umgebung. Wir sind alle anstrengend. Und wisst ihr, wenn wir die Lasten voneinander tragen möchten, dann müssen wir manchmal auch auf Abstand gehen. Das tut uns gut. Und besonders beim Gebet. Dass wir sagen, okay, wenn ich vorhabe, heute zu beten und ich sehe, es ist schon zu Hause laut, dann muss ich mir entweder ein Zimmer einrichten oder wirklich gehe einfach raus. Ist doch kein Problem. Ich ziehe mir eine dicke Jacke an. Es ist zwar kalt, umso schöner das Gebet. Und ich gehe dann einfach spazieren. Ich sehe, hier ist viel Grün bei euch hier. Gibt ja schöne Ecken. Dann geht ihr spazieren oder vor die Tür. Man muss ja auch gar nicht rausgehen. Für die Leute, die nicht lange gehen können, die älteren Damen und Herren, vielleicht vor der Tür. Man setzt sich hin und sagt, Herr, ich komme zu dir. Das ist mein Berg. Weiter kann ich nicht gehen. Und dann kann man Gott anbeten und Gott anrufen. Und wisst ihr, man muss nach dem Amen nicht unbedingt aufhören. Man kann nach dem Amen einfach weiterbeten. Einfach weiterbeten und mit Gott reden. Und man muss nicht überlegen, wie kann ich das gut formulieren, dass Gott mich versteht. Einfach reden. Zeit lassen. Man kann auch manchmal stehen bleiben und nachdenken, was habe ich jetzt überhaupt gebetet? Und dann kann man die Dinge wiederholen. Und dann kommen Dinge in den Sinn. Und dann merkt man, man kann ja doch ganz normal mit Gott reden. In Ruhe. Und das ist wichtig, dass zwischen euch und Gott nichts ist. Einmal meine ich, natürlich Sünde. Die Bibel sagt, dass wenn Sünde zwischen Gott und dem Menschen ist, dann ist da wirklich ein Problem und das muss gelöst werden. Auch hier möchte ich erwähnen beim Thema Gebet, es ist wichtig, Gottes Gedanken zu kennen. Gottes Gedanken kennen ist sehr wichtig, wenn es um Thema Gebet geht. Wisst ihr, es gibt manche, die haben vergeblich jahrelang um etwas gebeten. Und da müsste man sagen, okay, vielleicht hätten sie einen Ratschlag bekommen, anders zu formulieren das Gebet. Oder zum Beispiel im schlimmsten Fall, das Gebet in sich war nichtig. Das will Gott nicht, dass man so betet. Man betet für Dinge, wo Gott im Voraus in der Bibel schon sagt, das ist nicht mein Wille. Okay, aber wie erkenne ich Gottes Willen? Durch Gottes Wort. Und wenn ich ihn erkenne, dann kann ich auch recht beten. Ich will sagen, es gibt einen Kreislauf. Diese Dinge, ob Gebet, ob Gemeinschaft, Brotbrechen, egal was, es fällt und steht alles am Ende mit einer Sache, mit dem Wort Gottes. Weil hier erklärt uns Gott, wie wir uns ihm nahen können. Nehmt euch Zeit. Macht es so wie Jesus, zieht euch zurück, betet und stellt euch auch zum Thema Gebet einige Fragen und damit möchte ich heute beenden. Vielleicht A, wie kann ich mir die Zeit nehmen, um Gott anzubeten? Das wäre vielleicht eine Frage. Eine zweite Frage ist, wie sieht das Gebetsleben Jesu in der Bibel aus? Und ihr werdet erschrecken, wenn es heißt, und er betete die Nacht hindurch. Da frage ich mich, was hat dieser Mann gebetet? Also wenn ich bete, dann sage ich, Herr, ich habe gesündigt, vergib mir zum Beispiel. Oder Herr, ich verstehe Dinge nicht. Oder Herr, ich habe Zweifel. Oder Jesus hat ja so nie gebetet. Er ist ja vollkommen gewesen. Das zeigt mir, dass Jesus aktiv und durchgehend und über Stunden die Gemeinschaft mit Gott suchte. Einfach Nähe zwischen Gott und uns. Eine Frage kann sein, gibt es etwas zwischen mir und Gott? Gibt es etwas zwischen mir und Gott? Das wäre eine Frage. Oder im ersten Johannesbrief steht geschrieben, wenn wir gemäß seinem Willen um etwas bitten, dann erhört er uns. Okay? Die Frage ist, bete ich gemäß seinem Willen? Wichtige Fragen. Und ich möchte euch einfach animieren und motivieren, euch vielleicht da genauer die Gedanken zu machen. Und so kommt die Gemeinde zusammen. Sie bleiben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das wünsche ich euch. Ich wünsche euch Gottes Frieden. Und ich würde jetzt mit einem Gebet abschließen, weil es auch passt. Und wer aufstehen möchte, der kann das gerne tun. Ja. Ja, Herr, danke, dass wir dich anbeten dürfen, dass du, Herr, in unserer Mitte bist und uns auch erhörst. Gebrauche du, Herr Jesus Christus, dieses Wort für jeden, der hier sitzt, auch für Menschen, Herr, die dich nicht kennen, dass du ihre Herzen erreichst, dass du ihnen einen Sinn schenkst und dass es nicht ohne Grund ist, Herr, dass sie leben, sondern, Herr, überführe ihre Herzen, Herr, und lass sie dich annehmen, Herr. Sprich zu jedem Herzen, Herr, das dich nicht kennt. Lass die Menschen heute Buße tun, Herr Jesus Christus. Und ich bitte dich auch vor allem für deine erlösten Kinder, dass du sie stärkst und dass sie auferbaut wurden, Herr, und dass sie heute nach Hause gehen und vielleicht auch manches dazugelernt haben, Herr. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass wir gemeinsam über all das nachdenken konnten. Und ich bitte dich, Herr, dass du die restliche Zeit und noch den ganzen Sonntag heute segnest bei allem, was wir tun. Sei es ein Dienst oder sei es unsere Zusammenkunft und sei es auch was immer es ist, Herr. Es soll zu deiner Ehre dienen, Herr Jesus Christus. Und das bitten wir in deinem Namen. Amen.